Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast von Einzigartig. Einzigartig ist ein Verein, der Menschen mit einer besonderen Geschichte die Möglichkeit gibt, darüber zu sprechen und ihre Geschichte zu teilen. Wir klären über Erkrankungen auf und vernetzen Betroffene untereinander. In diesem Podcast hast du die Möglichkeit, darüber zu sprechen, was dir wichtig ist. Außerdem findest du uns auch auf Social Media bzw. Facebook und Instagram. Auch hier haben wir die Möglichkeit, dass du deine Geschichte teilen kannst. Zum Schluss noch eine Triggerwarnung. Es kann sein, dass in manchen Folgen über sensible Inhalte gesprochen wird. Darauf werden wir aber jeweils in den Beschreibungen hinweisen. Und nun viel Spaß beim Hören. Hallo zusammen und herzlich willkommen nochmal auf diesem Weg. Mein Name ist Pascal und ich freue mich, dass ich hier eine neue Folge aufzeichnen darf. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Heute ist die liebe Aline bei mir. Hallo Aline.
Ja, hallo Pascal. Schön, dass ich da sein darf.
Sehr, sehr gerne. Dann würde ich sagen, stelle ich dich nochmal kurz vor und du kannst nachher gerne ergänzen. Aline ist 45 Jahre alt, arbeitet als Lehrerin, ist in eine Kaufsucht gerutscht, sage ich mal, und das startete auch in Form einer Depression. Ist das korrekt? Erklär.
Ja, das stimmt. Wobei die Kaufsucht vor der, jetzt im Nachhinein betrachtet, vor der Depression tatsächlich entstanden ist, was ich nur nicht gemerkt habe tatsächlich.
Alles klar, ich würde sagen, da sprechen wir nachher definitiv ein bisschen vertiefter drüber. Zuvor würde ich noch gerne einfach zwei Sätze zu den beiden Erkrankungen sagen, beziehungsweise für die Leute, die jetzt nichts damit anfangen können. Eine Depression ist eine Gemütsstörung, die ein Gefühl von einer gewissen Traurigkeit mit sich bringt. Und bei der Kaufsucht, ich denke, da können sich viele wahrscheinlich eher was drunter vorstellen, wenn man das so spricht. Wenn man das Verlangen hat, zu kaufen und wahrscheinlich nochmal zu kaufen. Genau. Aline, wie geht es dir?
Mittlerweile und heute, also heute geht es mir gut. Ich freue mich, wie gesagt, hier zu sein. An sich geht es mir mittlerweile auch wieder gut. Nach vielen, vielen Jahren allerdings.
Mit welchem Gefühl bist du hier? Beim Podcast?
Ach, das sind so verschiedene Gefühle. Ich bin natürlich ein wenig aufgeregt, weil über Erkrankungen zu sprechen ist immer so eine Sache, finde ich. Das ist häufig so ein Überwinden, darüber zu sprechen, was vielleicht eine Schwäche von einem Menschen ist, aber auch irgendwo mit einer Freude, das mit anderen Menschen zu teilen und vielleicht auch anderen Menschen zu helfen und zu sagen, hey, ihr seid nicht alleine.
An der Stelle schon mal vielen Dank für deine Offenheit und deine Bereitschaft, darüber zu sprechen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass das Personen helfen wird, welche in einer ähnlichen oder gar in derselben Situation sind, wie du sie bist oder in der Vergangenheit warst.
Ich hoffe sehr.
Wie sieht bei dir ein typischer Tag aus? Gibt es bei dir einen typischen Tag? Du bist Lehrerin.
Genau, also in der Schule ist das tatsächlich, ja, ich weiß nicht, typisch eigentlich nie. Ich starte erstmal morgens ganz normal, meinen Tag mit einer Tasse Tee und wappne mich auf das, was kommen mag, worauf ich nie weiß, was kommt. Und ja, und in dem Moment, wo ich dann die Schule betrete, bin ich mittlerweile ist es besser. Früher war ich dann immer schon auf 180 Puls, sage ich immer so, unter Anspannung. Das ist mittlerweile ein bisschen besser geworden. Und dann ist halt der Schulalltag gespickt von Dingen, die man nicht erwarten kann. Weil man zwar den Unterricht vorbereitet, aber naja, wie das halt ist, wenn man mit vielen Menschen und mit jungen Menschen arbeitet, da ist jeden Tag mindestens, naja, eine wäre wirklich untertrieben, wären 5 Begebenheiten, mit denen ich nie gerechnet hätte. Aber das ist das Schöne an meinem Beruf, finde ich.
Vielen Dank für diesen Einblick. Ich denke, das nimmt man bestimmt gerne in Kauf, wenn man als Lehrerin arbeitet oder ist einem sicherlich bewusst.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, das ist in allen sozialen Berufen ist einem das, glaube ich, bewusst.
Auf jeden Fall. Kauf ist gerade ein gutes Stichwort, beziehungsweise nicht in Kauf nehmen. Was denkst du, wenn du das Wort Kaufsucht hörst?
Ich denke einmal an meine Situation natürlich, was mir passiert ist. Und ich denke auch darüber, dass es überhaupt nicht in den Köpfen der Leute ist, dass es eine Sucht, also der Begriff ist, glaube ich, klar, aber es ist für viele so unfassbar oder so unbegreiflich, wie man das als Sucht definieren kann, was das mit einem macht. Und da habe ich schon so ein Gefühl von, ja, es ist Bedauern und auch so ein bisschen, ja, den Wunsch, das zu ändern.
Hast du eine Anekdote, welches diese Aussage vielleicht aufzeigt oder widerspiegelt?
Ja, ich sogar mehrfach Bekannte, denen ich das dann irgendwann erzählt habe, als die Diagnose stand, gaben mir dann den gut gemeinten, aber nicht gut gemachten Ratschlag, dann hör doch einfach auf zu kaufen. Ja, das ist bei Süchten total einfach. Einfach aufzuhören. Es funktioniert nicht. Ja, und das begegnet einem leider relativ häufig.
Magst du uns mal mitnehmen oder erzählen, wann das alles begonnen hat und wie merkt man eigentlich, dass man eine Kaufsucht hat?
Ja, gerne. Angefangen, muss ich sagen, habe ich es erst jetzt im Nachhinein in der Therapie entdecken können. Denn genau das ist der Punkt, wenn man so reinrutscht, ist es fließend, man merkt es gar nicht. Ich habe angefangen vor über 20 Jahren, so mit Mitte 20 ungefähr, 24, 25 hat das begonnen. Und das fängt meistens, zumindest bei all denen, die ich jetzt mittlerweile kennengelernt habe, recht schleichend an. Der eine kauft halt gerne Elektrosachen, Elektronikgeschichten. Ich habe alles, was mit Beauty, Klamotten, Düfte, Make-up, also alles so in diesem Bereich, was so im optischen Bereich zu kaufen ist, habe ich angefangen zu kaufen. Und erstmal in einem Rahmen, der, würde ich sagen, für die meisten noch normal ist. Vielleicht ein bisschen mehr als der Durchschnitt, dass man sagt, man kauft sich nicht ein paar Winterschuhe für die Saison, sondern es müssen eben 3 oder 4 sein, um zu wechseln. Und das Gleiche gilt mit Jeans, Hosen, Pullover. Es muss eben immer ein bisschen, ein Stück weit mehr sein, als vielleicht so der normale Verbraucher kaufen würde. Aber es ist eben immer noch im Rahmen des Finanziellen und es ist auch im Rahmen, dass nicht die Umwelt sagt, Mensch, du hast aber so viel Sachen. Es fällt halt noch nicht auf. Und das steigert sich im Laufe der, also bei mir zumindest, und so kenne ich das eigentlich auch aus allen Suchtkarrieren, das steigert sich eben im Laufe der Jahre immens, dass es immer mehr und mehr wird. Und das schleicht halt. Und es ist dann irgendwann darin gemündet, dass ich habe fast nur online nachher noch gekauft, dass am Tag zwischen 5 bis 8 Paketen angekommen sind. Und das jeden Tag.
Heftig.
Ja.
Wie beeinflusst oder beeinträchtigt dich die Kaufsucht heute, sprich momentan?
Es ist tatsächlich immer noch jeden Tag ein Kampf. Das klingt vielleicht jetzt erstmal für alle, die auch betroffen sind, entmutigend. Es klingt vielleicht schlimmer, als es ist. Ich glaube, man muss sich einfach dem stellen. Ich merke einfach, dass ich, besonders wenn ich anstrengende Tage habe, wenn ich viel Stress habe, dann möchte ich mir was gönnen. Ich glaube, das kennt jeder Mensch, ne? Sich irgendwie was Schönes gönnen, was Schönes machen, wo man sonst, wenn der Tag stressig ist, keine Zeit zu hat. Und bei mir ist das dann eben, dass ich denke, oh, und jetzt was kaufen. Nicht einen Spaziergang machen, nicht eine schöne Tasse Tee zu trinken, sondern mir was zu kaufen. Und das ist mehr oder weniger, wie gesagt, fast täglich immer noch, dass ich darauf achten muss, wenn ich etwas kaufe, aus welchen Gründen das passiert. Und das ist manchmal schon noch anstrengend. Aber gut, es schafft auch ein Bewusstsein.
Wie ist denn die Verbindung entstanden zwischen der Depression und der Kaufsucht? Wurde das zeitnah miteinander diagnostiziert oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das ist zeitversetzt passiert. Die Kaufsucht, wie gesagt, hat so mit Mitte 20 begonnen.
Und also wo du Mitte 20 warst oder 2020?
Nee, als ich Mitte 20 war, also wirklich vor 20 Jahren. Diagnostiziert wurde die Kaufsucht tatsächlich erst, ich muss überlegen, das war 2019. Da bin ich tatsächlich in Therapie gegangen, weil ich da gemerkt habe, es nimmt so überhand. Wie gesagt, es ist nicht normal, bis zu 8 Pakete am Tag zu bekommen und es ist finanziell gravierend. Da kam erst die Diagnose zur Kaufsucht. Die Diagnose zur Depression, die kam, als ich Ende 20 war, mit 29, da mit einem Mal, ich hatte, habe mich immer gefragt, warum bist du so fertig, warum bist du nur noch am Weinen, warum kriegst du nichts mehr. Ich war am Ende meines Studienganges, musste meine Masterarbeit schreiben und es ging gar nichts mehr. Und da kam dann tatsächlich die Diagnose Major-Depression, also eine schwere Depression, eine Anpassungsstörung und Panikattacken. Und wenn man bedenkt, dass zur Kaufsucht war das ein Abstand von ungefähr 5 Jahren. Und der Zusammenhang jetzt im Nachhinein betrachtet ist, dass ich schon mit 24 ja, sehr, sehr unglücklich in meinem Leben war, sehr, ja, sehr viele, wie man so schön sagt, Baustellen hatte. Ich war in einer sehr, sehr ungesunden Beziehung, wie man heute sagt, man so schön, eine toxische Beziehung. Und ja, und ich, anstatt auszubrechen oder das wahrzunehmen oder meine Bedürfnisse wahrzunehmen, warum ich so unglücklich bin, habe ich das überdeckt, indem ich eben mir was Schönes gekauft habe. Und das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, sich was zu kaufen und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Es ist nur ein kurzfristiger Moment der Freude und dann bin ich wieder in meinem eigenen unglücklichen Leben, vielleicht mit ein paar Schuhe mehr.
Bist du dadurch und auch in finanzielle Nöte gekommen oder war das nicht das Problem?
Ja. Am Anfang war das kein Problem. Also ich habe das über Jahre finanziell hingekriegt. Und es ist dann tatsächlich, das fing so an ab 2016, da ist es finanziell ausgeartet. Und dann habe ich wirklich weit über meine Verhältnisse gekauft und habe dann auch massiv Schulden gemacht. Ja, leider.
Du hast zuvor bereits darauf hingewiesen, dass du dich in Therapie begeben hast. Magst du uns hier einen Einblick geben, wie das war? War das ein stationärer Aufenthalt? Warst du da einfach regelmäßig beim Psychologen? Bist du das auch noch heute?
Ja, also es ist eine ambulante Reha-Maßnahme, nennt sich das. Das heißt, es ist eine Reha-Maßnahme andauernd, aber nicht, dass man stationär dort in einer Klinik sich aufhält, sondern bei mir vor der Haustür im Prinzip ist eine ambulante Suchtklinik. die sich sowohl mit stofflichen, also Alkohol, Drogen, stofflichen Süchten als auch nicht stofflichen Süchten, so wie bei mir. Also ich nehme ja nicht die Sachen zu mir, sondern es ist ja nichts, was ich mir spritze oder so. Ich kaufe halt. Und die bieten diese Reha-Maßnahme an und man hat Einzelgespräche mit dem Therapeuten und Gruppengespräche. Und ich bin jetzt seit mittlerweile 3,5 Jahren dort in der Reha-Maßnahme tatsächlich. Und das ist extrem hilfreich. Erstens in der Gruppe wegen des Austausches mit den anderen Betroffenen. Und es ist einfach auch hilfreich, um diese Sucht zu bekämpfen zu können. Denn das alleine zu schaffen, ist eine Mammutaufgabe. Und ich finde, man darf sich Hilfe holen.
Ich denke, das ist ein sehr gutes Stichwort oder auch eine sehr wichtige Message auch, dass Hilfe holen nie was Schlechtes ist. Ich denke, Hilfe holen ist immer was Gutes. Ich denke im Gegenteil, dass es auch eine Stärke sein kann, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Was hat dich in den letzten Jahren geprägt?
Ja, gut. Also wenn ich... Die letzten Jahre waren halt insofern extrem anstrengend, weil ich mich 2019 halt in diese ambulante Reha-Maßnahme für die Sucht begeben habe. Zu dem Zeitpunkt war ich das dritte Mal langzeitkrank geschrieben wegen Erschöpfungsdepression. Das heißt, als ich die Reha-Maßnahme begonnen habe, war ich schon ein Vierteljahr zu Hause und habe dann eben auf eine entsprechende Behandlungsmaßnahme gewartet. Und dann kam eben 2020, also Anfang 2020, gleich zu Beginn des Jahres dazu, dass mein damaliger Lebensgefährte, mit dem ich 10 Jahre zusammen war, die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommen hat im Endstadium. Und ich also mitten in meiner Suchttherapie und Depressionstherapie dann meinen Mann bei der Krebstherapie und in den Tod begleiten musste. Und das hat mich... Ich glaube, nichts in meinem Leben hat mich so geprägt wie diese Zeit.
Ja. Das kann ich verstehen, wenn man das hört, dass das eine sehr schwierige Zeit ist, wenn man einen Menschen auf diesem Weg begleitet bzw. unterstützt bis zum Schluss. Wie sollte man aus deiner Sicht mit Menschen mit einer Kaufsucht umgehen oder was wünscht man sich da?
Also aus meiner Sicht, das ist ja meine persönliche Sicht, beziehungsweise aber auch die Sicht, wenn ich so schaue, was so aus den Gesprächen mit anderen Betroffenen hervorgeht, dass es auch als Erkrankung anerkannt wird. Oft wird es von den Menschen so abgetan als eine Schwäche. Du bist nicht diszipliniert genug, aufzuhören zu kaufen. Oder das ist ja eigentlich gar keine richtige Erkrankung. Da würde ich mir wirklich wünschen, dass die Menschen sehen, es ist eine Suchterkrankung. Und es macht tatsächlich auch körperlich etwas mit einem Menschen. Es passiert auch im Körper, im Gehirn etwas während dieser Sucht. Und dass da mehr Akzeptanz einfach herrscht. Und vielleicht auch die Leute offener werden und dann mal nachfragen, wenn sie unsicher sind und sagen, Mensch, wie ist das denn mit der Kaufsucht? Was passiert dann mit dir? Oder was macht das mit dir? Das würde ich mir wirklich für viele Betroffene wünschen. Ja.
Was empfiehlst du Betroffenen bzw. Personen, die in derselben oder einer ähnlichen Situation sind wie du? Wie soll man damit umgehen, wenn es heißt, du hast die Kaufsucht?
Ja, also das Erste ist wirklich sich Hilfe holen. Ich habe selber lange das gescheut, das mir selber einzugestehen, wie viele Suchtkranke übrigens. Aber es ist nicht schlimm, sich das einzugestehen. Ich habe in der Therapie gelernt, eine Sucht zu haben an sich ist zwar schlimm, aber jetzt nicht verwerflich. Schlimm ist es nur, wenn man sich keine Hilfe holt. Deshalb kann ich nur allen raten, holt euch Hilfe. Geht zu Suchtberatungsstellen, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr in einer Sucht seid. Die können fachlich das und kompetent einschätzen. Und es ist wirklich eine riesengroße Hilfestellung, wenn man jemanden hat, der einen dabei begleitet, aus dieser Sucht herauszukommen.
Glaubst du, dass Leute mit dir anders umgehen würden, wenn du deine Erkrankung nicht hast? Hättest?
Ja, ich merke, ich habe das ja relativ schnell öffentlich gemacht. Ich bin sowohl mit meinen Depressionen, also in meinem Umfeld sehr offen. Es wissen zum Beispiel Eltern, Schüler, Kollegen, es wissen eigentlich alle von meiner Depression, genauso auch von mit der Kaufsucht. Auch das habe ich meinen Schülern gesagt, meinen Kollegen gesagt. Was ich halt feststelle, ist, dass manchmal die Menschen, wenn sie mit mir durch die Stadt gehen und sagen, ach, ich würde gerne in das Kaufhaus gehen, und dann schrecken sie zurück. Du bist ja kaufsüchtig, können wir jetzt mit dir da reingehen? Ja, wir können jetzt in das Kaufhaus gehen. Ich bin für mich selber verantwortlich und ich muss das ja lernen. Ich kann ja nicht jetzt mich zu Hause einschließen und nirgendwo mehr hingehen. Das merke ich halt. Und eine gewisse Unbeholfenheit, wenn ich das Thema anspreche, weil die Menschen so wenig aufgeklärt sind über diese Erkrankung, dass anstatt, dass sie dann nachfragen, was mir immer lieber ist, dass sie dann so ein bisschen herumdrucksen. Das sind so Unterschiede in dem Verhalten. Aber das sind meistens Menschen, die mir nicht ganz so nahe stehen. Ja.
Glaubst du, die Menschen würden anders mit dir umgehen, wenn man dir die Erkrankung einfach ansieht?
Ja, definitiv. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn man zum Beispiel ein gebrochenes Bein hat oder an Krücken läuft oder was auch immer, das ist sichtbar, das ist greifbar für die Menschen, das ist nachvollziehbar. Und alle Erkrankungen, die man nicht sofort sieht und die dann auch noch auf psychischer Natur fußen. Ja, Diabetes sieht man ja auch nicht sofort. Das ist aber greifbar. Okay, du hast Diabetes. Aber Kaufsucht, das ist einfach für die Menschen nicht nachvollziehbar oft.
Wie motivierst du dich?
Nicht zu kaufen, meinst du?
Ja, genau.
Ja, das hat verschiedene Ansätze. Einmal natürlich immer dieser Gedanke, wie lange hast du jetzt schon nicht gekauft? Wenn du jetzt einen Rückfall hast, diese Zeitspanne, die ich geschafft habe, nicht zu kaufen, zu durchbrechen, das fühlt sich nicht gut an. Das ist so ein bisschen wie der Kampf gegen sich selber, dass man das Gefühl hat, ach, ich habe es nicht geschafft. Wobei ich auch da gelernt habe, man darf auch mal einen Rückfall haben, wenn man ihn sich eingesteht und drüber spricht. Es ist gar nicht so schlimm, ne? Und ich bin ja auch noch in Therapie, dass ich es besprechen kann. Und ich frage mich immer, was habe ich jetzt davon? Was habe ich davon, wenn ich jetzt dieses Paar Schuhe kaufe? Das meinte ich eben mit mich selber zu hinterfragen. Ist es, weil ich jetzt wirklich sage, ich möchte gerne oder ich brauche ein neues Paar Winterschuhe? Oder ich möchte ein einziges bestimmtes modisches Paar haben? Oder kaufe ich es, weil ich es gerade für mein Gefühl brauche, weil ich mich schlecht fühle, weil ich dieses Gefühl von, ich möchte mir was Gutes tun, mache? Und ich motiviere mich dann, wenn ich merke, okay, dir geht's gerade schlecht, dann zu sagen, dann bringt dir der Kauf auch nichts. Dann überleg mal, was jetzt anderes Schönes für dich viel besser wäre.
Hast du noch weitere Tipps an Personen, die in der ähnlichen Situation sind? Du hast zuvor gesprochen, dass es wichtig ist, dass man sich an Fachstellen wendet, beziehungsweise Unterstützung sich zur Seite zieht. Hast du noch etwas zu ergänzen an der Stelle?
Einmal, also viele Menschen haben, glaube ich, ein Problem, das öffentlich zu machen, das kann ich verstehen, aber zumindest an die Familie sich zu wenden, wenn man ein gutes oder halbwegs gutes Verhältnis zu seiner Familie hat, da wirklich auch ruhig offen zu sein und den engsten Freunden das auch anzuvertrauen. Denn das Verheimlichen kostet unfassbar viel Kraft und ist nicht hilfreich. Das macht es einem unglaublich schwer. und zu schauen, es gibt zusätzlich zu professionellen Anlaufstellen, aber auch Selbsthilfegruppen. Ich war auch eine Zeit lang in einer Selbsthilfegruppe, wo dann nur Menschen mit Kaufsucht gesessen haben. Und dieser Austausch mit anderen Betroffenen, das hilft auch ungemein und ist auch eine Form von Therapie, von Verstandensein.
Wie lange hast du die Kaufsucht verheimlicht?
Ich habe die tatsächlich verheimlicht, also aus meiner Sicht verheimlicht. Ich glaube, mein Umfeld hat schon relativ früh oder relativ schnell irgendwann gesagt, das ist nicht mehr normal. Aber verheimlicht habe ich es tatsächlich bis kurz vor Beginn meiner Therapie, also bis Anfang 2019. So lange habe ich immer gesagt, ich kaufe zwar viel, aber ist alles noch in Ordnung. Nur wenn irgendwann die Schulden so hoch werden, dass man wirklich dann auch Hilfe in Anspruch nehmen muss, weil es finanziell einfach schwierig wird, dann fällt es irgendwann dann schwer, das Ganze zu verheimlichen.
Hast du noch einen Punkt oder ein Thema rund um das Thema der Kaufsucht, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, wo du findest, das möchtest du der Community noch auf den Weg mitgeben?
Ja, der Zusammenhang zwischen dieser, was wir am Anfang auch hatten im Gespräch, an der Depression und der Kaufsucht. Meistens ist das eng verknüpft, dass Menschen, die eine Sucht haben, auch eine depressive Erkrankung haben. Das heißt, zugrunde liegt immer irgendetwas, was hintergründig hinter diesen Süchten etc. liegt. Da liegt meistens irgendeine Verletzung der Seele, irgendetwas, was einen fürchterlich unglücklich vielleicht macht. Und alleine schon aus dem Grund, Süchte versuchen immer wie so ein Deckmantel darüber zu sein. Deckmantel über all die Dinge, die die Seele so verletzen oder die schwer auf der Seele lasten. Und auch da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich habe meine Depression erst und das erste Mal, ich, wie gesagt, mit 29 bin ich diagnostiziert worden mit Depressionen und erst mit der Therapie der Kaufsucht habe ich die Depressionen in den Griff bekommen. Das heißt, erst dadurch bin ich jetzt seit, ich würde mal so sagen, 1,5 Jahren depressionsfrei. Das erste Mal seit 15 Jahren in meinem Leben. Und deshalb finde ich es doppelt und dreifach wichtig, eine Sucht anzugehen, weil dahinter immer ganz, ganz viel mehr. Das ist nur die Spitze des Eisberges. Da steckt so viel mehr hinter.
Boah, das ist eine sehr lange Zeit. Lange Zeit ist gerade ein gutes Stichwort. Wenn du dich mal versuchst, zurückzusetzen in dein 13-jähriges Ich, was würdest du ihm heute raten?
Ich glaube, das Wichtigste, was ich ihm raten würde, wäre, sei achtsam mit dir selber. Bevor du immer anderen helfen möchtest, musst du erstmal dir selber helfen und für dich gesund sein, sonst hast du die Kraft nicht für die anderen. Pass einfach ein wenig mehr auf dich auf und achte auf das, was dir gut tut. Das würde ich, glaube ich, meinem 13-Jährigen ich sehr gerne sagen.
Wie bist du eigentlich auf Einzigartig gestoßen und folgst du uns schon lange?
Ich bin tatsächlich durch deine Lieblingsmenschen auf euch gestoßen, weil ihr da auch immer mal wieder zu sehen seid und folge das. Jetzt ist es seit, wie lange ist das jetzt, seit 2 Monaten? Folge ich euch jetzt und finde euer Format einfach so großartig. Erstens, dass es unterstützt werden muss und ich finde es halt auch so toll, sich an Menschen zu wenden, die sonst nicht so sehr von der Gesellschaft gesehen werden und deren Erkrankungen oft so unter dem Radar laufen. Und ich finde, das muss sich dringend ändern. Diese Themen müssen raus aus der Tabuzone.
Was bedeutet denn einzigartig für dich?
so, naja, das sind viele Sachen. Das ist einmal das Gefühl, nicht alleine zu sein. Das sind ja auch viele Geschichten auch von Menschen, die eben mit depressiven Erkrankungen oder von depressiven Erkrankungen berichten. Dieses Gefühl, wenn dort berichtet wird oder erzählt wird, des Verstandenseins, aber auch immer noch Tipps zu bekommen. Obwohl ich so lange in Therapie bin, da sind ja immer mal wieder Beiträge dabei, bei denen ich denke, ja, guck mal, das wäre ja auch noch mal vielleicht eine Möglichkeit für dich, was du probieren könntest. Ne? Also einfach auch für mich wie so ein kleiner Ratgeber.
Ich denke, das ist fast schon ein sehr schönes Schlusswort. Von meiner Seite her, ist es das eigentlich gewesen? Gibt es von dir her noch Themen, die du findest, die möchtest du hier noch ansprechen oder den Leuten auf den Weg geben?
Ich glaube, ich habe alles gesagt, was mir wichtig war. Einfach nur, gebt gut auf euch Acht und im Zweifel holt euch einfach Hilfe. Das ist eine Stärke und keine Schwäche.
Super, vielen Dank auch für diese Ausführung zum Schluss, liebe Aline. Da möchte ich mich im Namen des gesamten Teams ganz herzlich bei dir bedanken für deine Offenheit, deine Transparenz und bin in der Tat sehr zuversichtlich, dass dir Leute, denen es genauso ging wie dir, sehr dankbar sein werden. Vielen Dank.
Ich habe zu danken, dass ich da sein durfte.
Dann möchte ich mich auch bei euch da draußen bedanken fürs Zuhören. Und wenn auch du dabei sein möchtest, deine Geschichte teilen, hier im Podcast oder bei uns einfach auf Instagram, kannst du uns gerne schreiben, entweder auf Insta direkt oder schreib uns einfach eine E-Mail an hallo@einzig-art-ich.org. Und nun wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und dir alles Gute. Tschüss, Aline.
Bis raus zu den Sternen, so weit sie die Wolken verdrängt und nicht weniger bleibt als das Licht. Helligkeit, die dich aufblicken lässt und du weißt, es ist Zeit. Zeit für alles, was kommt, für das Leben, die Liebe, für den Rest deines Lebens.